Endlich leben. Oder auch endlich leben. Ja, beides hat miteinander zu tun. Weil wenn wir wissen, dass das Leben endlich ist, dann können wir auch endlich leben. Und über den Zusammenhang zwischen Tod und Leben reden wir in diesem Podcast. Wir treffen Leute, die sich mit Tod, Sterben und Trauer auskennen. Und fragen, wie gehen sie mit ihrer Endlichkeit um?
Willkommen bei dieser neuen Folge «Endlich leben». Ich bin Evelyn Gutknecht und ich habe heute wieder eine Geschichte für euch, die ans Eingemachte geht. Die Geschichte von einer Frau, die innerhalb von ein paar Wochen gerade 3 liebe Menschen hat müssen beerdigen. Völlig unerwartet. Und unter diesen 3 Menschen ist auch noch die eigene Tochter. Aber eins ums andere. Es ist die Geschichte von Sarah Gotte. Sie ist 34, lebt mit ihrem Sohn und ihrem Mann zu Münsingen im Kanton Bern. Im März 2021 hat sich ihr Leben komplett auf den Kopf gestellt. Am Morgen erfahrt sie, dass ihre beste Freundin und deren ihre Mann beim Wandern ums Leben gekommen sind. Und nur ein paar Tage später bringt sie ihre Tochter Lou auf die Welt und erfahrt, dass sie eine seltene Krankheit hat. Nur 19 Tage nach der Geburt stirbt Lou.
Und es ist wie auch wieder mega schlimm, aus so einem schlimmen Moment. Also ich habe so einen Schmerz gespürt in meinem Herz. Das hat mich wirklich fast verrissen. Das ist, ja, das kann man natürlich nicht beschreiben, wenn deine eigene Tochter stirbt. Ich glaube auch, man hat dann auch noch so eine Symbiose, wo man sie ja vielleicht sogar physikalisch auch noch gespürt. Also ich hat gedacht, ich habe es gespürt.
Wie um Himmels Willen überlebt man so einen Schmerz und Verlust? Das habe ich Sarah Gotte im Verlauf von unserem Gespräch auch gefragt. Zuerst fangen wir aber vorne an mit ihrer Geschichte und die erzählt sie mir bei ihr zuhause am Esstisch an einem schönen sonnigen Herbsttag. Wir tauchen jetzt in den nächsten 40-50 Minuten in deine Geschichte ein, die von wirklich viel Trauer und Schmerz geprägt ist. Magst du gerade voll reingehen oder musst du zuerst noch ein bisschen?
Nein, voll. Ich bin parat.
Also Sarah, wir gehen zurück ins Jahr 2021, in März 2021. Du warst dort gerade hochschwanger gewesen, mit deiner Tochter, ein paar Tage vor der Geburt von deiner Tochter, wo du einen Anruf bekommen hast an einem Morgen und erfahren hast, dass deine beste Freundin zusammen mit ihrem Mann ums Leben gekommen ist. Nimm uns doch mit rein in den Tag, in die Stunden, die du erfahren hast von diesem tragischen Unglück.
Ja, es war natürlich schon ein mega Schock gewesen. Also mein Mann hat mir geschrieben, dass sie eben den Krigo und die Michelle am Suchen sind. Und dann hat schon etwas in meinem Herz angefangen, oh, das ist nie ein gutes Zeichen. Mhm. Aber ich habe schon auch nicht mit Tod natürlich gerechnet. Und ich habe dann mit der Familie von Michelle Kontakt aufgenommen. Und ja, sie haben mir dann gesagt, ja, sie haben sie gefunden und tot gefunden. Und Michelle war zu dem Zeitpunkt 25, der Krigo 30. Und mit dem rechnest du einfach nicht.
Als zwei junge Menschen jetzt mit im Leben.
Ja, noch aktiv. Kein Jahr verheiratet. Mhm. Was auch noch ein bisschen mitgespielt hat, ist, sie sind am Dienstag wandern und wir haben kurzfristig unser 4er-Date, sage ich mal, mit ihnen abgesagt. Weil wir, ja, eben, wie du schon hast gesagt, ich war hochschwanger gewesen, und nicht mehr so mögen. Und ich hatte das Gefühl, hey, es ist vielleicht besser, wenn wir ein bisschen daheim bleiben. Und haben ihnen das dann gesagt und sie haben gesagt, kein Problem. Dann gehen sie auf eine Wanderung. Und genau auf dieser Wanderung sind sie abgestürzt. Und dann kommt auch ja, Schuldgefühl und ja, es war sehr, sehr schwierig.
Also ist das so, etwas im ersten Moment schon, du denkst, ui,
wieso
habe ich abgesagt?
Ja, voll. Mhm. Ich habe gedacht, nein, jetzt sind wir die Schuld. Und der Krigo, der wäre Götti oder ist Götti von unserer Tochter. Und einfach die Nähe von Tod und Leben. Und ja, das hat mich wie so auseinandergenommen. Dass ich kann das fast nicht beschreiben. Ich hatte wirklich auch keine Kraft gehabt. Ich bin dort dann am Boden gefallen, glaube ich. Aber ich kann es nicht mehr ganz rekonstruieren.
Man hat ja dann wie so ein Filmriss auch, oder?
Voll. Aber so, wie ich mir das oder so gut, wie ich mich daran erinnere, bin ich am Boden gelegen. Und unser Sohn war dann 2 gewesen. Und der ist wie über mich gekommen und hat die ganze Zeit Mami gesagt. Und ich war wie nicht mehr ansprechbar gewesen. Ich habe dann geschafft, meine Eltern anzuleiten. Und sie sind dann unseren Sohn geholt. Und dann habe ich wieder den ganzen Tag, glaube ich, durchgeschrien. Oder ich weiß es auch nicht mehr genau. Und dann habe ich in meinem Gebet einfach Gott gesagt, hey, hilf mir einfach, dass ich irgendwie durch die Geburt komme, die vor mir steht. Und dann hatte ich wie ein paar Tage gehabt, um so gut, dass man das ja auch kann, einfach irgendwie ein bisschen zu prozessieren.
Also ja. Ich meine, das ist, ich stelle mir vor, ein wahnsinniges Gefühlschaos, oder?
Extrem.
Du bist als werdendes Mami ja mega freudig, ja, bist gespannt auf das neue Leben, das da kommt. Und dann kommt so ein krasser Schicksalsschlag, wo ja die Freude enorm hemmt oder wo da einfach wie ein riesen Schatten drauf kommt. Oder wie hast du das, ja, kannst du das ein bisschen beschreiben?
Ja, also es war echt sehr schwierig, weil ich so nahe an der Familie war oder immer noch. Wie überhaupt mich zu freuen, weil ich sehe, dass so viel, ja, so viel Trauer geht und ich selber ja auch. Aber ich kann das ehrlich gesagt gar nicht so gut in Worte fassen. Mhm. Also es ist wirklich wie eine Spannung in mir innen von auch Schwankungen von, hey, danke Gott, dass jetzt auch neues Leben kommt in die traurige Season. So, wie kann ich auch nur jetzt neues Leben in die Season hineingebären, wenn ich doch noch so sollte und will und nicht anders kann als trauern. Ja, unbeschreiblich. Ich kann es wirklich nicht so gut in Worte fassen. Ja.
Dann ist es ein paar Tage gegangen. Und die Geburt ist losgegangen von deiner Tochter. Mhm. Hey, wie hast du Kraft gehabt, um eine Geburt durchzustehen, nachdem du gerade so eine schlimme Nachricht hast bekommen, so in der Trauer drin bist und wahrscheinlich auch nicht jetzt mega viel geschlafen hast und all die Sachen, die man sonst ja schaut, oder? Wenn man weiss, man geht gleich gebären, dann tut man sich besonders probieren zu schauen und schonen und alles. Und du kommst als, ich sage es jetzt einfach mal so, emotionales Frack in den Gebärsaal.
Also einerseits auch die Kraft von meinem Mann einfach in meinem Leben zu haben, hat mir Hände geholfen. Dann auch mein Glauben an Jesus. Das ist schon von Anfang an, wie ich geglaubt, dass Michi und Gregor bei Jesus sind. Und das war eine enorme Hoffnung war in meinem Herz. Das heisst nicht, dass ich nicht traurig war, aber es hat mir irgendwie eine Kraft gegeben. Eine übernatürliche Kraft. Dann hatte ich auch eine mega liebe Gynäkologin, die mich sehr gut durchgetragen hat, eine gute Hebamme. Ich glaube, es ist so eine Mischung zwischen etwas Göttlichem und Menschen, die wie sie zusammenkommen in meinem Leben. Und dann einfach auch müssen. Ich hatte gar keine Wahl.
Ja, mein Kind muss raus.
Ja, und irgendwie, ja, kannst ja nicht sagen, also stopp noch dieses halbes Jahr oder irgendwie so. Es läuft einfach. Und irgendwie war Gnade da, dass es eine relativ einfache Geburt war. Irgendwie eine Rüstung und eine schöne Geburt. Und genau.
Du hast jetzt gerade deinen Glauben an Gott angesprochen. Das wird in diesem Gespräch immer wieder mal zum Thema werden, weil das für dich sehr zentral ist in deiner Geschichte. Das kann man gar nicht trennen.
Nein, ich denke auch die Freundinnen von mir, die diesen Glauben nicht gleich teilen, haben schon von Anfang an gemerkt, der Glaube kommt jetzt wirklich nochmal in einem neuen Ausmaß ins Spiel im Leben von Sarah. Weil das wie so viel hat ausgemacht durch alles durch. Und darum kann ich das wirklich nicht trennen.
Jetzt eigentlich müssen wir sagen, hey, okay, es langt wie schon. Also es ist genug schlimm, so enge Freunde auf so eine tragische Art und Weise zu verlieren. Aber leider geht die Geschichte noch viel weiter und wird es noch viel düsterer und schwieriger. Nämlich deine Tochter, die Lou, ist auf die Welt gekommen. Und dann hat man schon gerade gemerkt, etwas stimmt nicht. Magst du dich an den ersten Moment erinnern, wo die Lou dann draußen war und bei euch auf dem Arm war oder einfach in dem Gebärsaal war?
Ja, also das war mega krass gewesen. Also ich hatte Tränen vor Freude, als ich sie in die Arme genommen habe. Und dann hat sich die Atmosphäre im Raum geändert, ohne dass noch jemand etwas hat gesagt hat und ohne dass ich wie auch realisiert habe, dass etwas noch nicht gut ist. Aber ich habe das wie an meinem ganzen Körper gespürt. Und anscheinend, also was ich noch weiss, ist, dass sie mir sie wie weggenommen haben, natürlich, weil sie heute schauen mussten, ob alles gut ist, haben wir sie zurück, also meine Gynäkologin hat mir sie zurückgegeben und wie gesagt, etwas ist wie nicht gut. Ich habe keine Ahnung, welche Worte sie gewählt hat. Und anscheinend habe ich dann losgeschrien und dass Leute überall in den Gängen einfach das Schreien haben gehört von auch dieser Überforderung, dieser Wut, dieser Trauer, eigentlich alles, was plötzlich noch intensiver sich bündelt in meinem Inneren, hat eigentlich wie raus müssen. Mhm. Oder ist es irgendwie nicht anders gegangen? Es ist sehr, wow, an dem Moment, das ist, ja, jetzt wieder Hühnerhaut, das ist so schlimm gewesen. Ja, aber gleichzeitig auch ein aber sehr überfordernd, weil wir nicht gewusst, wie geht es weiter. Ist es wirklich schlimm oder ist es einfach nur kurz schlimm? Oder, ja.
Habt ihr sie dann gehört brüllen? Man sagt immer, wenn ein Baby auf die Welt kommt, es muss brüllen, oder? Dann weisst du, okay, es lebt. Oder magst du dir das erinnern?
Ich habe keine Ahnung mehr. Mhm. Ich glaube nicht. Mal, ich glaube so mega fein. So, Einfach so, man hat schon gemerkt, etwas ist nicht ganz richtig. Und was dann halt sehr sichtbar war, ist, dass sie einen Platz am Kopf hatte, der offen war. Und sie hat 6 Finger und 6 Zehen gehabt. Das ist natürlich absolut nicht enorm.
Das ist ein Zeichen für, okay, da ist irgendetwas.
Etwas ist wirklich gar nicht gut. Aber ich glaube, alle sind auch ein bisschen verknüpft, weil man sie in Schwangerschaft nicht gesehen hat.
Okay.
Und so Sachen sieht man halt eigentlich immer in Schwangerschaft. Oder ich glaube, Gynäkologen zählen auch die Finger. Ja. In der 36. Schwangerschaftswoche sind wir auch noch bei einem Experten, also nein, dem sagt man nicht so, einfach
Fachperson.
Ja, gute Fachperson, die uns noch untersucht hat, weil die Gynäkologin, wie hat das Gefühl gehabt, dass sie etwas sieht am Herz und dort ist auch nichts rausgekommen.
Okay, also man hat schon mal genau angeschaut.
Ja.
Ist es nicht so, dass man vielleicht auch weniger Ultraschall gemacht hat?
Nein,
also, man hat wirklich sehr gut angeschaut.
Ja. Ich habe halt auch schon im 17. habe ich meine erste Tochter verloren, in der 20. Schwangerschaftswoche. Mhm. Und durch das hatte ich wie schon eine Vorgeschichte gehabt, wo man wie vielleicht auch ein bisschen genauer hat wollen heranschauen oder einfach vorsichtiger war. Darum, mir denke, man ist sehr vorsichtig gewesen.
Das ist ja auch mega spät nach der 20. Schwangerschaftswoche.
Mega.
Also ist ja nicht gerade Norm.
Ist schon, schon mega, mega schwierig gewesen. Ja. Jetzt, also für eine Frau, die in der 20. Schwangerschaftswoche das Kind verliert, ey, das bricht mir voll das Herz. Für mich jetzt im Vergleich zur Lu, das, aber ich will das nicht zu fest werden, aber irgendwie war es wie gleich so anders gewesen, zum Verarbeiten. Ja, uns hat das jetzt mehr vorbereitet, unsere Ehe vorbereitet, wie dass wir mit Trauer umgehen. Und wir haben beide voneinander gewusst, mit Trauer so anders.
Okay.
Aber ja, das ist vielleicht ein
Thema. Können wir noch gerne genau darauf eingehen, wie du getrauert hast oder ihr zusammen getrauert habt. Was ist dann, wir sind in diesem Gebärsaal hängen geblieben, wo man gemerkt hat, okay, deine Tochter hat mehr Finger, mehr Zehen, beim Kopf ist etwas nicht gut. Dann hat man sie dir weggenommen und sie ist auf die Neo gekommen.
Ja, genau, und er, sie sind einfach Untersuchungen gelaufen. Aber ich war sehr im Film, ich habe noch ein paar Fotos von dieser Zeit gerannt und ihre Zeug zugesprochen und ja, einfach spezielle Zeit. Die Rettung Sani ist dann gekommen, weil wir zu Thun haben geboren. Das ist kein Unispital oder hat auch keine Kinderabteilung in dem Sinne, ausser eben der Gebärsaal und das Wochenbett. Und dann ist sie auf Bern gekommen und mein Mann und ich mussten zu Thun bleiben für die Nacht. Und das war mega schwierig. Das ist wirklich, also, wir sind ins Bett gegangen und wir haben die Welt nicht mehr verstanden.
Das Baby, das du jetzt eigentlich im Arm hast, ist dir
weggenommen worden. Ja. Also sie konnten ja nicht anders können. Es war ja nicht wie böse von den Fachleuten.
Und wieso hat man ihn nicht mitgelassen? Also, irgendwie,
da komme ich auch nicht ganz raus. Ich weiß es nicht. Aber ja, ich habe auch keinen Groll. Es ist auch einfach so, ich habe schon von anderen Frauen gehört, die wie weniger tragische Geschichten hatte, wo das Kind weg musste oder halt ins Unispital, wo auch nicht mit dürfen. Ich weiss auch nicht, wieso dass man das macht.
Müssen wir mal eine Fachperson fragen.
Ja, das ist eine gute Idee.
Ja,
wir sind dann am nächsten Tag in die Insel gekommen, in das Kinderspital. Und das war sehr komisch, weil wir zuerst mal unser Kind haben müssen suchen. Niemand hat genau gewusst, was sie ist. Und schlussendlich war sie dann auf der Intensivstation gewesen. Und ich habe dann schon, bevor sie in diesen Raum reinkam, gedacht, ich weiss nicht mal, wie sie aussieht. Also, wenn jetzt da 5 Babys liegen, ich weiss nicht, zu welchem, also ich kann gerade die Finger zählen.
Ja.
Aber mehr, und das hat mich mega verletzt. Also das ist wirklich so, auch so ein Punkt gewesen, wo mir jetzt erst in den Sinn kommt. Dann sind wir rein zu ihr. Und die Krankenschwestern waren wirklich so lieb gewesen. Und haben dann, uns gesagt, dass die Lu die ganze Nacht durchgeschrien hat. dass sie auch mega Schmerzen hat und dass wir ein bisschen vorsichtig sein mit Anlängen. Aber dass ich sie doch gleich mal in den Arm nehmen soll. Und dort ist etwas ganz Spezielles passiert. Das hat mich so geprägt, auch in meinem Glaubensleben. So mit dem Bild von Gott als Vater und ich als Mutter für das Kind und er eben mein Vater. Die Lou hatte immer eine Sauerstoffsättigung von etwa 85%. Und dann, als sie zu mir kam, ist es auf 99% aufgegangen. Wirklich, es hat von einem Moment auf den anderen ist auf dem Display einfach so aufgegangen und die Krankenschwester hat geschaut und alle haben nur gestaunt. Und einfach so das Wissen, wenn sie getrennt ist von mir am Anfang, dass das so nicht gut ist. Mhm. Und sie hat fast nicht mehr gerannt. Also sie war sehr zufrieden. Ist
sie wie so angekommen?
Sie ist wie angekommen. Mhm. Und das erlebe ich so fest mit Gott als Vater. Wie ein Ankommen, dass wenn ich losgelöst bin von ihm, ist es wie immer so ein bisschen 85%. Man muss sich sehr gut haben, auch es geht. Aber wie die Erfüllung bei ihm und das Wissen, dass ich angekommen bin, und das Bild, das hat mich mega, mega geprägt. Mm. Und mich natürlich auch berührt mit ihr, dass das meine Tochter ist und dass wir zusammengehören und dass ich ihr gut tue. Und ich durfte dann dort bleiben. Meistens muss man rausgehen über Nacht. Oder ich weiß zwar ehrlich gesagt gar nicht ganz genau, wie es läuft, aber ja, ungefähr so, dass die meisten raus müssen. Und ich hatte ganz eine spezielle Zeit mit ihr dort. Und ab am 4., 5. Tag hat man herausgefunden, dass sie Trisomie 13 hat. Mhm. Das ist ein schwerer Gendefekt, der eigentlich ja, keine hohe Lebenserwartung ist. Wir sind dann auf eine andere Abteilung, haben wir können gehen, glaube ich, Chirurgie, ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß noch sehr viel von dieser Zeit. Ja, und haben dort einfach so eine schöne Zeit in diesem Inselspital erlebt, so heilsam irgendwie. In diesem ganzen Trauer habe ich schon auch gemerkt, dass Gott mir irgendwie nahe ist oder irgendwie. Ich war auch ein bisschen in Watte eingepackt. Mhm. Ich glaube, das erzählen viele. Nicht nur Menschen, die mit Gott unterwegs sind, dass man wie so ein bisschen, ich weiß auch nicht, ob das einfach so, wenn man so, ja, irgendwie so eine, aber es war wirklich unglaublich schön gewesen. Und ja, auch, man hat gar nicht so darüber nachgedacht, dass es schwierig ist und ja.
Also du hast gleich irgendwie, das ist jetzt wirklich blöd, aber so die, das Wunder vom Leben, es ist da als Neugeborenes, es ist dein Kind, hast du das irgendwie ein bisschen können geniessen,
mega. Ja, mega. Ja. Es hat dann schon einen schwierigen Moment gegeben, als ich im Spital gehockt mit ihr. Und es hat immer jemand bei ihr müssen sein. Natürlich. Also wir haben auch wollen, es war keine Frage. Aber dann habe ich per Livestream die Abdankungsfeier von meinen Freunden geschaut. Und ich konnte nicht ein Teil von dem sein. Und irgendwo ist mir dort auch etwas geraubt worden. Also von niemandem. Einfach so Zeit, wo mir wie etwas geraubt hat, wo ich auch nicht ganz abschliessen konnte. Also, dann sind auch viele Krankenschwestern reingekommen und haben mit mir gerannt. Oder haben gemerkt, leck du mir. Das ist so eine kaputte Situation. Das ist viel zu viel. Ja. Und auch eine Chirurgin hat dann noch mit mir geredet, die eigentlich sehr kalt war. Also, ja. Und hat dort auch irgendwo durch, glaube Gott ein bisschen dürfen erleben, weil eben seine Gnade und seine Liebe so spürbar war über uns. Obwohl das eben gleichwohl auch so Momente hatte, die mega schlimm waren. Keine Frage.
Also, ich habe jetzt vorher mal gedacht, das ist ja immer noch auch da. Der Schmerz, ja. Die Trauer über den krassen Verlust von deinen Freunden. Hast du einen Moment gehabt, wo du bewusst deine Gedanken auf das hast können leiten und in die Trauerverarbeitung schon fast hast reingehen können und dann wieder zu deiner Tochter. Das ist wie einfach alles miteinander. Es Krüsi müssen sein.
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe das Hirn gebüschelt im Unterbewusstsein. Und zwar ist mir das erst in diesem Jahr jetzt bewusst worden, dass ich Michi und Krigu erst anfangs dieses Jahr richtig verarbeiten konnte. Ich habe mich daran gewarnt, dass sie jetzt nicht mehr da sind, aber dann zumal im 21. keine Chance gehabt. Mhm. Also es ist wie, ja, das ist wie ein wichtiges ein Buch, das irgendwie ins Büchergestell ist, gestellt worden, für den später mal. Aber jetzt im Moment kann ich wie nicht. So.
Du musst auch voll funktionieren.
Ja, also, ich habe noch einen zweijährigen Sohn. Ja, und
eben
ja.
Ein Neugeborenes, wo man noch nicht weiss, was sind wirklich die Lebenserwartungen.
Voll.
Du musst irgendwie einfach jetzt da sein, ja. und machen, oder?
Ja. Ja. Und ja, das habe ich ja, irgendwie eben. Mhm. Es war einfach, wie es war, gell? Mhm. Ja, und uns ist im Spital gesagt worden, dass die Lou eigentlich sehr fit ist für die Trisomie 13. Sie ist auch eben erst in der 41. Schwangerschaftswoche auf die Welt gekommen, oder 40. Also ganz, eigentlich fast am Termin. Sie war 3-2 gewesen. Die meisten Trisomie 13 Kinder sind sehr klein, sehr, und nicht genug weit entwickelt. Und darum hat man es auch nicht gesehen im Vorfeld. Mhm. Aber es hat mich irgendwie auch so gefreut, dass sie in allem in gleich auch so eine Starke ist. Und ja, mein Mann und ich haben das ganz anders aufgenommen, aber ich hatte das Gefühl, dass sie uns gesagt hat, sie wird 3-5 Jahre leben. Und mein Mann hat gesagt, er hat das Gefühl, 15-20 Jahre. Aber wir sind auf jeden Fall sehr stark davon ausgegangen, dass wir jetzt ein Kind haben, das lange wird leben, aber okay. Eine starke Krankheit hat. Das ist auch nicht nur einfach.
Ja, weil du musst natürlich auch mit dem Schlag kommen, dass du das Kind musst pflegen, ja. Über lange Zeit,
ja.
Und dass dein Leben ganz eine andere, in ganz andere Bahn geleitet, ja. Wird, als du dir das ausgemacht, ja. Hast.
Und wir haben eigentlich nie gewusst, ja, wenn das sie stirbt. Und darum haben wir auch Kinderspitex gehabt. Also das ist alles organisiert worden, als wir im Spital waren. Für das, wenn wir daheim gehen, wir wirklich guten Support haben. Ja, wir sind schon von einem langen Leben mit, oder längeren Leben mit ihr ausgegangen. Mhm. Und gleichzeitig hat sie jeden Moment können sterben. Und das ist so ein hässliches Gefühl. So zwischen eben jetzt den Moment geniessen und so viel geniessen wie nur möglich, weil sie ja jetzt gleich sterben kann. Mhm. So gleichzeitig überhaupt mal zu verarbeiten, dass sie eventuell die nächsten 20 Jahre ein mega krankes Kind betreuen. Und mein Leben sich komplett auf den Kopf stellt. Und immer das Hin und Her und der Zerriss innerlich. Und auch von meinem Glauben her, wo wir wie sagen, wir glauben, dass Gott heilt. Und gleichzeitig loszulassen. Und ich bin eben voll für das Loslassen gegangen. Ich konnte nicht so an Heilung können glauben in diesem Moment. Und mein Mann ist voll für Heilung gegangen. Und
okay, also
das
mega
ist so
spannend,
viel
oder?
Spannung. Ja. Und unser Sohn, der komplett überfordert war mit der Situation, und einfach die Zeit, die sie gelebt hat, ist schon, es ist irgendwie eine Heiligkeit da gewesen. Aber wenn man es so von außen betrachtet, auch so einfach ein Big Mess. Also so ein Durcheinander. Und, ja. Nee,
krass.
Ja.
Also dir oder euch hat man wirklich gesagt, hey, ihr dürft mit dem Baby jetzt heimgehen.
Ja.
Eigentlich probieren, ein normales, in Anführungszeichen, Leben mit,
ja.
Ihr anfangen.
Ja.
Oder starten. Aber gleichzeitig hat man gesagt, hey, es kann ihm fast auch sein, dass sie stirbt. Jetzt,
ja,
grad.
Ja. Wow. Also jetzt gerade eben, das, mit dem hat niemand gerechnet.
Ja.
Wir haben schon auch so Schmerzmedikamente bekommen, dass wir ihr helfen können, wenn sie mega Schmerzen hat.
Mhm.
Aber ja, sie war eigentlich schon bereit, für ein paar Jahre mit ihr unterwegs zu sein. Ja. Genau.
Und dann ist sie in dem Sinn eigentlich für uns sehr überraschend gestorben, 19 Tage,
genau.
Nach ihrer Geburt.
Ja.
Nimm uns ein bisschen den Moment rein.
Ja, es ist noch speziell, also eigentlich sehr ein spezieller Moment gewesen. Es hat so angefangen, dass in der Nacht auf den 26. März sie einfach so ein bisschen, oder ja, unruhig hat angefangen zu schnaufen. Und das hat schon in mir etwas ausgelöst, wo ich mir gedacht, ist jetzt das Ende, das Anfang vom Ende? Und mein Vater, der hat so ganz eine spezielle Beziehung gehabt zu Lou, der hat sie wirklich so fest geliebt. Auch im Spital haben viele Krankenschwestern wirklich immer wieder gesagt, echt, die Beziehung ist so krass, so von meinem Mann zu Lou. Ja, das war sehr, sehr berührend. Ich habe einfach gewusst, ich muss meinem Vater anrufen, dass der vorbeikommt. Dann kam er am Morgen und hatte 45 Minuten allein mit der Lou. Am Tag vorher oder zwei Tage vorher habe ich den ganzen Nami mit meiner Mutter und mit der Lou. Am Vorderabend waren meine Schwiegereltern da und den ganzen Abend allein mit der Lou. Und meine Schwester ist dann reingekommen und dann habe ich noch eine Freundin angerufen, sie soll doch auch noch kommen. So, im Unterbewusstsein habe ich auch gewusst, jetzt ist wirklich dort gleich das Ende.
Jetzt geht es als Abschieds.
Genau. Mhm. Und dann ist die Spitex gekommen und hat sie gesagt, ah, die erholt sich noch 100 Mal. So, nein, das ist wie nichts. Und dann hat meine Schwester gesagt, soll ich noch ein Fotoshooting organisieren. Und das ist ja das, was man heutzutage so macht. Mhm. Und aber bei uns war es, glaube ich, noch wertvoller gewesen, weil wir wie gewusst haben, die Fotos, ja, die könnten uns wie so viel mehr bedeuten als, ja, nein, es bedeutet allen viel, aber wenn halt jemand stirbt, ist es halt schon sehr, sehr wertvoll. Und ein Profi-Fotograf, der Phil Länger, der ist wirklich super. Der hat dann einfach gesagt, ja, ich komme, ich habe Zeit. Und dann ist er Föteln. Und ich, während dem Fotoshooting stirbt Lou in meinen Armen. Und es ist wie auch wieder mega schlimm. Und so einem schlimmen Moment. Und, also ich habe so einen Schmerz gespürt in meinem Herzen. Das hat mich wirklich fast verrissen. Das ist, ja, das kann man natürlich nicht beschreiben, wenn deine eigene Tochter stirbt. Ich glaube auch, man hat dann auch noch so eine Symbiose, wo man sie ja vielleicht sogar physikalisch auch noch gespürt. Also ich hat gedacht, ich habe es gespürt.
Also du hast sie während dem Föteln auf deinem Arm zum schöne Erinnerungen schaffen und dann hast du gemerkt, oh, jetzt verändert sich ihr Schnuff. Also weißt, hast du gemerkt, oh, jetzt stirbt sie gerade? Oder ist sie plötzlich leblos
gewesen? Nein, ich habe es schon gemerkt. Ich weiß nicht, ob ich es gemerkt an ihrem Körper oder ob ich es gemerkt in der Atmosphäre. Das kann ich wie nicht sagen. Aber ich habe plötzlich alles gestoppt im Raum. Ich habe gesagt, stopp, du nicht fotografieren. Auch in Indien war noch ein anderes Kind am Umsäckchen. Ich habe einfach allen gesagt, stopp. Und dann habe ich gesagt, sie wird jetzt sagen, sie stirbt jetzt. Sagen. Und dann hat sie wirklich noch dreimal oder so geschnuffelt. Und dann ist sie in meinen Armen gestorben. Und das ist schon, ja, das ist wirklich sehr ein tiefer Moment gewesen. Ich glaube, heute sagt der Fotograf noch, dass es gibt keinen Moment, der ihn mehr bewegt hat. Weil, auch wieder da, es ist so eine Heiligkeit, wenn der Himmel plötzlich so nahe kommt, für jemanden zu nehmen. Ich habe wirklich, wie in meinem inneren Auge, eine Tür gesehen, aufgehen, wie ich einfach die Lou in den Himmel übergebe. Und wie Krigel und Mischi einfach dort sind. Und ich glaube auch nicht, dass es ein Zufall ist, dass Krigel der Götti ist. Gott hat das alles gewusst. Und er hat das, es war ein vorbereitetes Werk gewesen. Und es war nicht sein Gedanke gewesen. Und es war nicht seine Absicht gewesen. Er ist immer für Leben und nie für Tod. Aber wir leben in einer kaputten Welt, wo Krankheiten sind, wo ich auch vieles nicht verstehe, wieso Gott manchmal hat, wieso nicht. Keine Ahnung, aber ich weiss einfach, er ist Gott und er ist Liebe. Und er hat wie alles vorbereitet, für das ich so gut wie möglich kann loslassen kann. Ich musste loslassen. Und ja, das war schon sehr, sehr schwierig, Muttermilch noch am Fliessen, weil noch ein anderes Kind am Grennen ist. Und irgendwie, ja, es war unglaublich falsch gewesen, aber unglaublich auch ein heiliger Moment. Ich bin dann in eine mega Dunkelheit reingefallen. Aber dieser Moment war wirklich der Misch von Heiligkeit und tiefster Trauer und Schmerz, ja.
Und du da, also ich finde es mega berührend, mega bewegend, deine Worte oder einfach schon nur die, einfach wenn ich mir die Szenen vorstelle, es geht mir selber auch sehr nahe, merke ich. Und jetzt erzählst du, wie ja Gott hat alles vorbereitet. Weißt, ich nehme an, das hast ja du wahrscheinlich nicht in dem Moment schon so können sagen, ja, ich gebe jetzt mein Kind da in den Himmel und Gott hat das alles vorbereitet und Gott ist gut. Also weißt, hast du das schon gespürt oder ist gleich der Moment von, nein, nimm mir mein Kind nicht, dann müssen wir doch jetzt irgendetwas unternehmen, dass sie wiederbelebt wird, oder, ja.
Also wir haben uns natürlich schon im Vorfeld sehr fest mit dem Tod beschäftigt. Darum ist wie zu loslassen, ich war vorbereitet gewesen. Ich habe mich auch selber darauf vorbereitet. Und mein Mann, er ist wirklich auch für Heilung gegangen, aber er hat auch gesagt, wenn Gott es zulässt, dass sie geht, dann vertraue ich ihm mehr als meine Gefühle, dann lasse ich sie auch los. Und mein Mann ist sehr fest ein Mann vom Glauben. Der hat auch in der Nacht, als Lou wie auf Bern ist gefahren wurde, hat er mich gepackt und gesagt, Sarah, egal wie das rauskommt, auch Gott ist gut, du musst das wissen. Und ja, ich habe das natürlich nicht so stark erlebt wie er. Ich habe in dem Moment, als Lou ist gestorben, schon, ich habe wirklich die Tür gesehen in meinem Inneren. Also es war ein sehr, sehr starkes Bild gewesen. Wo ich wirklich die Lou habe übergeben konnte. Also, es ist mir auch nichts anderes übrig geblieben. Du
hast ja nicht gefragt.
Nein. Ja. Und das war mein Problem. Mega lang. Du hast mich nie gefragt. Und wenn du mich gefragt hättest, so ein bisschen, ich hätte es nie gegeben. Oder, ja. Aber in dem Moment ist es gegangen, bis zur Beerdigung. Die Beerdigung war am 1. April. Dann hat es auch so sehr schwierige Situationen gehabt, wie der Sarg, der heimgebracht wird, oder der Sarg, der rausgedreht ist. Oder, nein, so falsch, echt so falsch.
Das Baby in einen Sarg hinein.
Ja, nein, es war wirklich so falsch und schwierig gewesen. Und dann am 1. April bin ich wirklich in ein Loch gefallen. Bis dann habe ich die Watte wahrscheinlich noch gespürt. Und und dann ist wirklich geklagt und ich habe geschrien. Und ich war Jugendpastorin vorher. Und dann ist der Glaube schon recht durchrüttelt und erschüttelt worden, als ich wie gesagt habe, die Situation verändert mein Glauben nicht im Sinn von, dass ich glaube, dass es Gott gibt und dass Jesus am Kreuz ist gestorben für mich. Ich habe gewusst, das glaube ich. Aber so meine persönliche Beziehung zu ihm ist wirklich so, also ich habe mir das nicht mehr vorstellen mit ihm. Und ich habe ihm das auch ganz klar gesagt.
Also du hast immer noch gebetet, aber also es hat dich nicht daran gehindert, mit Gott zu reden?
Ja, jetzt im Nachhinein sage ich ja, ich habe mit ihm geredet und das ist ja eigentlich ein Gebet. Aber dann hatte ich das Gefühl, nein, ich sage ihm eigentlich nur alle Schande, weil ich mich so dermassen aufrege an ihm und weil er so zu viel hat zugelassen in meinem Leben. Darum, ja, eigentlich habe ich gebetet, aber dann hatte ich das Gefühl, nein.
Du bist einfach am Schreien und toben.
Ja. Ja, und das ist so wichtig. Ich glaube, wir haben das manchmal auch ein bisschen verlernt in unseren christlichen Kreisen, dass man das darf, weil er liebt Echtheit und er kennt mein Herz oder so. Das kann ich so erst im Nachhinein sagen, aber ja, ich glaube, das ist so wichtig gewesen, auch für mein Glauben und für mein Leben, dass ich überhaupt wieder heilen konnte. Hm. Ja.
Eben, einfach noch mal schnell zusammenfassen. Du hast Anfang März, 1. März, noch das Gefühl gehabt, da liegt ein super Monat vor dir, weil du gleich ein Baby auf die Welt bringst, ihr als Familie könnt wachsen. Und Ende März hast du, oder Anfang April, hast du 3 von deinen liebsten Menschen beerdigt. Mm. Also wenn ich das jetzt so sage, denke ich, wie um Himmels Willen überlebt man das?
Das frage ich mich manchmal schon. Also wenn ich wie die Aussenperspektive habe, denke ich, oh ja, manchmal so, ich sage dem Opfermomente, wo ich denke, du hast so viel zugelassen. Ich glaube das manchmal gar nicht. Aber ich habe dann schon auch Momente hatte, wo ich wie göttliche Begegnungen hatte. Oder in meiner Sprache würde ich sagen, wirklich eine Begegnung mit Gott, wo einfach alles hat verändert in mir. Und ich denke, die Momente mit Gott, es klingt so krass, aber irgendwie ist es einfach so für mich, haben mich richtig verändert. Es hat eine Begegnung gehabt, ich sage mal ungefähr einen Monat nach dem 1. April, als ich weg bin gefahren von einem See und ich bin anders heimgekommen. Mein Mann hat mich angeschaut und gesagt, wieso scheinst du so? Oder zwei Freundinnen von mir haben mir geschrieben, wieso deine Stimme hat sich verändert, was ist passiert? Und ich hatte wie so eine Begegnung mit Gott, wo er mir gezeigt hat, wie fest er mich liebt und dass er mit mir durch die Trauer geht und mich nie verlässt. Und dass er selber als Gott Vater seinen Sohn hat gegeben und auch mega gelitten hat. Und das hat bei mir so viel ausgelöst, dass ich wie konnte anfangen, ihm wieder vertrauen, langsam wieder in die Arme kommen, ihm Platz geben in meinem Leben oder wie zulassen, dass er zu mir redet oder dass er mein Herz berührt. Und es hat mir nicht die Trauerzeit weggenommen. Mhm. Ich habe wirklich ein Jahr lang wie ein Trauerjahr eingeläutet. Ich habe kaum Leute gesehen. Das ist meine Art von Trauer. Mein Mann ist eben sehr extrovertiert, gerne draussen, er ist arbeiten. Er hat sich nicht abgelenkt. Ich habe immer gesagt, du lenkst dich ab. Aber das ist nicht die Wahrheit. Er hat einfach so getrauert, wie er hat müssen. Und,
du bist mehr in Rückzug und in die Einsamkeit.
So. Genau. Mhm. Aber es war so wichtig, weil ich wirklich konnte wie heilen. Mhm. Und ich bin nach einem Jahr hinten rausgekommen und habe gemerkt, es ist gut. Es ist nicht gut, aber mit mir ist es okay. Ja. So, ich finde Geschichten immer noch sehr traurig, aber ich weiss, dass irgendwann, wenn wir im Himmel sind, bei Gott, wird von hinten wie zurück. Wenn ich von hinten mein Leben anschauen könnte, wird es Sinn machen. Oder wird Gott Versöhnung schenken oder wird er noch mehr Trost schenken. Und ich habe einfach auch erlebt, wie er Trost schenkt. In den traurigsten Zeiten und bei mir ist, und jetzt macht es manchmal immer noch nicht Sinn, aber ich bin so dankbar. Ich bin wirklich so dankbar. Die Lou hat unser Leben verändert. Krieg und Michi haben unser Leben verändert. Man sieht das Leben so anders. So.
Da möchte ich gerne drauf, ja, drauf hineingehen. Ja. Weißt, was hat sich dann dein Blick auf Leben oder auch Tod, auf beides, wie hat sich denn das verändert durch diese krassen Schicksalsschläge?
Also auf Leben sicher Dankbarkeit. Ich habe mal einen Moment gehabt, wo ich war weg, ein paar Wochen, wo die Lou ist gestorben, einfach eben zum ein bisschen durchschnaufen, büscheln, anfangen zu heilen, langsam Schritte machen. Und mein Mann hat dann zu unserem Sohn geschaut, mit Hilfe von anderen noch. Dann bin ich heimgekommen und hat mein Sohn mir nur noch angeschrien. Und ich wäre am liebsten hinten rausgesäckelt. Und habe gesagt, hey, jetzt habe ich meine Tochter schon verloren und jetzt verliere ich noch meinen Sohn, weil er meinen Vater hassen, weil ich weg bin. Und auch wieder in meinem inneren Auge habe ich dann ein Bild gesehen von einem reich gedeckten Tisch vor mir. Und habe das Gefühl gehabt, dass Gott mich an diesen reich gedeckten Tisch herführt, in unserer Wohnung dort. Also auch wieder im Bild bin ich hergelaufen.
So innerlich, also innerlich. Es ist wie so etwas, wo du nicht, ja, wo einfach nicht vor die Augen kommt.
Ja,
so.
Wie, ja, ein Film einfach. Mhm. Und ich bin in diesem Film bin ich dann an den Tisch hergelaufen und schaue auf den Tisch und habe dann alle Sachen gesehen, die ich habe. Und dann habe ich so eine innere Stimme gehört, die gesagt hat, du kannst dich entscheiden, ob du mehr mit den Toten leben willst oder mehr mit den Lebenden leben willst. Und wenn du das willst, dann musst du einfach anfangen, das Zeug zu essen. Und das Zeug heisst Dankbarkeit. Und ich habe meinen Sohn im Bild anfangen zu essen und bin echt dankbar für sein Leben. Mein Mann anfangen zu essen und dankbar für sein Leben, für so einen wunderbaren Menschen in meinem Leben, meine Freunde. Und das Geld, das überhaupt da zur Verfügung ist, dass ich Seelsorge und Psychotherapie besuchen kann, mhm, habe ich einfach all das Zeug. Und dann ist etwas in meinem Herzen, es hat einfach geschiftet. Es ist wie, ja, darum denke ich, seit dem Moment merke ich echt Dankbarkeit für das, was ich habe, und nicht schauen auf das, was ich nicht habe. Also ich gehe auch immer wieder rein, es ist ja keine Frage. Und ich habe auch immer wieder Momente, wir haben immer noch einfach ein Kind und es wird wahrscheinlich auch so bleiben. Auch. Ich habe viele Momente, wo ich auf Familien schaue, die so drei Kinder haben, und denke, ah, ich hätte es doch auch immer wollen, es ist so fies. Hey, nein. Ich bin so dankbar für meine Familie. Wir haben so eine Ruhe im Haus, uns geht es mega gut, wir lieben Zeit zu verbringen zusammen. Unser Sohn ist mega entspannt. Natürlich hat es auch die nicht entspannten Zeiten. Er ist nicht heilig als normal mit ihm. Aber ich bin einfach so dankbar und auf den Tod, es geht einfach weiter. Ich denke, ich habe das immer gewusst, aber jetzt einfach die Gewissheit in meinem Herzen, es geht weiter. Und wenn ich dann sterbe, werde ich mit meiner Tochter sein, für immer. Und ich werde mit meinen Freunden sein, für immer. Und es ist wie, wir legen so viel Gewicht auf das, was hier ist. Und wenn das, was das Wort Gottes sagt, wahr ist, was ich glaube, was heisst.
Also Bibel.
Bibel, mhm, ja. Dass die Ewigkeit, dass dann in Ewigkeit wird sein, was ist das schon hier? Und es ist schwierig, weil es im Moment auch sehr fest wehtun kann. Und da brauchen wir Leute, die mit uns trauern, die gut trauern. Menschen, die zur Seite kommen und nicht irgendwie über einen Schmerz drüber fliegen und es ernst nehmen. Aber dann auch mal weg und weiter zu schauen. Und das schätze ich so fest. Mhm. Einfach dürfen, wie zu wissen, der Tod schlussendlich wird meine das Wiedersehen sein mit meiner Tochter und mit meinen Freunden. Darum, ja.
Man darf aber auch sagen, es hat ja viel gebraucht, dass du an dem Punkt bist, wo du heute mega bist. Also eben, jetzt ist es 3 Jahre, ein bisschen mehr als 3 Jahre her, das Ganze. Aber dass du da stehst, wie du jetzt stehst, dass du mit mir so kannst reden, wie du jetzt mit mir redest, das ist ein langer Weg gewesen. Ja. Man darf auch sagen, du hast ganz tiefe Zeiten erlebt, ja, du bist suizidal gewesen, ja, du wärst fast in eine Klinik gegangen,
ja,
oder?
Ja.
Vielleicht kannst du uns ganz kurz, Zeit brennt uns leider fast, ja, davon, aber vielleicht kannst du uns einfach noch einen kurzen Einblick geben. Weißt du, wie war die dunkle Zeit und, ja, wie hat es sich nachher angefühlt?
Also ja, wie du schon hast gesagt, es war definitiv sehr, sehr dunkel gewesen. Eben gerade vor dieser Begegnung, die ich an dem See vorhin kurz angesprochen habe, bin ich eigentlich überwiesen worden in eine Klinik. Ich bin noch ein bisschen gefahren. Bevor ich an den See gegangen bin, bin ich in den Wald gegangen, habe geschrien wie eine wirklich richtig psychisch kranke Person. Und ich habe gewusst, ich bin krank, ich kann nicht mehr. Ich war so am Ende gewesen. Und das Mühsame an allem ist, man kann Gott nicht zwingen zu kommen. Und man weiß auch nicht genau, wann er kommt und wie er kommt. Und darum sind so dunkle Momente sehr, sehr schwer. Und da fühlt sich Gott alles andere als nahe. Ich habe ihn gehasst. Und er ist ja dort eigentlich in meinem Hassmoment gekommen. Aber das ist meine Geschichte. Und eben, ich war suizidal gewesen. Menschen hatten Angst um mich.
Also deine ganze Lebensfreude, deine Perspektive, deine Hoffnung.
Nein, alles ist weg. Alles weg. Es ist wie, erst nach dieser Begegnung ist auch das gekommen mit dem deckten Tisch von Dankbarkeit. Erst nach der Begegnung hat sich meine Stimme verändert. Aber ich kenne auch Frauen, die viel länger haben gewartet auf den Moment, wo wirklich ein bisschen Ruhe ins Herz kommt. Und das ist nicht etwas, wo man kann forcieren oder machen. Ich glaube, das ist wie auch, wir müssen sich lange aushalten in dem Innen und warten. Also ich wünschte mir, ich könnte meine Freundinnen, die auch am Struggle sind, dort einfach rausholen. Und manchmal braucht es eine Klinik oder manchmal Medis oder was auch immer. Ich habe gar nichts gegen das. Ja, gar nicht. Ich glaube, es ist immer ein bisschen gefährlich, über so Schicksalsschläge zu reden, weil ich merke, ja, es ist jetzt meine Geschichte.
Sehr individuell.
Sehr. Oder? Mhm. Und ich hoffe, dass ich wie Hoffnung kann sein für viele oder ein paar Sätze sagen, die etwas Positives in Leute auslöst, die Schmerzen. Oder ich wünsche mir eigentlich, dass alle schmerzenden Leute nebendran haben, die euch aushalten. Oder weil ich das auch hatte. Weil das ist auch ein grosser Teil von Heilung. Aber ich kann niemanden, vielleicht werden diese Leute schneller geheilt als ich. Also nicht eben physisch, sondern innerlich, seelisch. Und ich habe immer noch Sachen. Also ich bin mega glücklich jetzt. Aber ich muss ja immer noch, jeder ist ja immer dran, es ist ja nie ganz vorbei. Aber so die Dunkelheit, die Last, die, oh, das Erdrückende, das eben Dunkle, das kann ich sagen, das ist dann recht schnell weggegangen.
Krass.
Ja, und da bin ich mega dankbar.
Also können wir noch ganz kurz zu dem See gehen? Weißt, ja. Kann man sich gar nicht vorstellen, was ist da passiert? Also zuerst bist du in den Wald, hast dich ausgeschrauen, tobend, weiss ich nicht wie, da, um den Schmerz irgendwie mal deponieren. Dann bist du an den See gefahren. Hast eigentlich gedacht, du gehst jetzt dann in eine Klinik. Aber irgendetwas ist dort passiert an dem See. Ja. Du sagst, eine Begegnung mit Gott.
Ja.
Ohne jetzt mega ins Detail gehen, aber also, hast du Gott gesehen, hast du Gott gehört, hast du irgendwie, keine Ahnung.
Also ich war im Auto und habe einfach wieder mal, also ich habe wirklich ständig mich beklagt, aber ich war auch im tiefsten Punkt gewesen. Und ich habe alle Schande gesagt, also auch alle wüsten Wörter, die du kennst, die habe ich gebraucht, für einfach ihn fertig zu machen. Und dann plötzlich ist etwas, ja, es ist eben halt schwierig zu erklären, aber etwas im Auto hat sich wie geändert, als wäre eine Gestalt, also ich habe nichts gesehen, aber ja, als wäre jemand in das Auto reingekommen mit einer puren Liebe und purem Frieden.
Du würdest sagen, die Atmosphäre
hat sich wie geändert. Und dann habe ich wie Sachen angefangen zu sagen, also immer noch am Klagen gewesen, in meinem Gebet, das ich nicht als Gebet hatte betitelt in dem Moment, sondern einfach mehr ein Ausrennen, Ausschreien, Ausfluchen. Und habe Gott eigentlich gesagt, weisst du, ich verstehe dich, dass du meine Tochter nimmst, wenn du deinen eigenen Sohn lässt sterben. Wenn du deinen eigenen Sohn lässt sterben, dann kann ich irgendwie irgendwo durch nachvollziehen, dass du mir das auch passieren würdest. Und dann plötzlich nehme ich wie wahr, eben nicht in meinem physischen Auge, es ist auch wieder etwas sehr Innerliches, wo das Gott als Abba-Vater grennt. Und mir hat gesagt, Sarah, also in aller Liebe, du hast keine Ahnung. Du hast keine Ahnung, was ich gezahlt habe, wo mein Sohn ist gestorben. Das hat mir alles gekostet.
Also Jesus Christus.
Jesus Christus, sein Sohn. Mhm. Und oft, in so Freikirchen-Szenen schauen wir sehr oft auf Jesus und den Schmerz, den Jesus hat erlitten am Kreuz, und vergessen den Schmerz vom Vater. Auch wenn er gewusst hat, was passiert, aber eigentlich, wenn wir die Geschichte anschauen, sein Sohn hat mega, mega gelitten. Und dort hatte ich so den Eindruck gehabt, dass er mir sagt, und Sarah, wir beide werden für immer ein unschuldiges Kind verloren haben und hergegeben haben. Oh, und das, ist wie, das hat in mir alles verändert. Mhm. Und es ist wie so fest in mein Herz hineingelandet und so viel Liebe ist gekommen. Dann hat er mir ein paar Sachen auch wieder in meinem inneren Leben anfangen erklären, wo ja, die ich heute auch brauche. Also, die ich Leute erzähle, weil, also, Urteilsachen sind auch nur für mich.
Mhm. Aber wo irgendwie etwas reinkommen ist, oh, du kannst es ein bisschen verstehen, oder
Ja, oder es gibt mir eine Ewigkeitsperspektive. Mhm. Dass wie, ja, es ist schwierig und ja, ich leide mit dir, es ist nicht okay, aber du bist ein Teil einer zerbrochenen Welt. Und ich habe die Hoffnung, Sarah, so ein bisschen à la, ich habe die Hoffnung, aber es ist noch nicht, es kommt noch. Das hast du noch vor dir. Und ich, ja, ich verspreche dir, dass ich mit dir bin. Einfach das Wissen, dass ich nicht allein durch diesen Schmerz bin und dass er auch geschmerzt hat, hat so viel Frieden in mir ausgelöst, dass ich wie ein Stück weit loslassen. Aber es ist dann einfach Schritt für Schritt. Mhm. Aber das hat viel in mir ausgelöst. Es ist noch schwierig, weil eben, wenn man es so sagt, könnte es so oberflächlich tönen, aber wenn es so ins Herz hineindringt, dann verändert es alles. Eine Begegnung mit Gott, eine Begegnung, eine Sekunde, kann alles verändern.
Also für dich hat es dann bedeutet, dass du nicht das Gefühl hast, jetzt musst du noch in eine Klinik gehen, aber ja, du hast trotzdem auch professionelle Hilfe, ja, in Anspruch genommen. Das darf man ja schon auch noch betonen. Ja. Also es war nachher nicht einfach alles gut gewesen und du warst psychisch total stabil gewesen, sondern du hast immer noch eine Gesprächstherapie gemacht.
Ja. Ja, also ich habe alles gebraucht. Also eben, ja, also alle Ärzte haben dann auch gesagt, nein, es macht keinen Sinn, weil ich wie wirklich Lebensfreude hatte. Und,
also es macht keinen Sinn, in eine Klinik
zu gehen. Ja, Entschuldigung, ja. Aber ja, ich auf jeden Fall. Und ich habe halt auch ein stabiles Umfeld. Ich denke, es kommt schon auch sehr fest darauf an, wer im Umfeld ist. Eben meine Schwiegereltern sind da gewesen, meine Eltern sind da gewesen, Schwester, die voll da ist, ein Mann, der parat ist. Er hat so, ja, bei ihm war der Trauerprozess sehr anders gewesen, weil er stark sein konnte. Ja, ich glaube, auch die Resilienz spielt eine Rolle in dem allem. Darum, ja, nicht vergleichen. Es ist wie mehr, das ist meine Geschichte. Mhm. Und es, ich glaube, wenn wir wie Gott ein bisschen zulassen, unser echtes Herz zu sehen, auch wenn es jetzt in HSD ist, dass er eine Möglichkeit hat, wie ins Herz zu kommen und Frieden zu schenken. Aber wenn und wie dass er das macht, das kann niemand sagen. Und das müssen wir wie auch loslassen. Und auch füreinander im Gebet einstehen oder einfach auch ganz praktisch zur Seite stehen, einander lieben und unterstützen.
Mhm.
Ja.
Wow, Sarah, ich könnte noch so viele Fragen stellen und noch so lange mit dir reden, aber die Zeit ist langsam durch. Vielleicht noch eine letzte Frage. Welche Rolle spielt die Lou in deinem Leben oder in eurem Leben als Familie?
Ja, es ist immer noch ein mega... Also sie hat alles verändert. Sie, also ihr Tod hat bei uns alles verändert. Ich bin seitdem ein geduldiges Mami. Ich bin seitdem viel ruhiger daheim. Ich habe nicht mehr so hohe Erwartungen. Für meinen Mann, und wir sagen so viel, gell, wir müssen gar nicht verrückt werden. Das heisst gar nicht für die, die das nicht erlebt haben und daheim verrückt werden. Easy. Wir haben alle unsere Prozesse und sind alle auf unseren Wegen. Aber ja, und auch gestern hat unser Sohn gesagt im Auto, ach Mami, die Lou, sie war eigentlich so ein schönes Baby gewesen, gell? Und darum, sie ist eigentlich so präsent, sie ist so wichtig, aber auch, ist gut, also ein Frieden über ihrem Leben, über ihrem kurzen Leben und eine riesen Dankbarkeit.
Ja. Danke vielmals, Sarah, dass du deine so mega persönliche Geschichte mit mir und mit uns allen noch dazu geteilt hast. Und ich wünsche dir und deiner Familie einfach von Herzen alles Liebe, alles Gute und immer wieder auch den Moment vom, ja, können wieder neu aufblühen und ins Leben reingehen. Danke dir.
Merci dir.
Endlich Leben, ein Podcast von ERF Medien Schweiz. Mehr auf erfmedien.ch/podcast.